Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme. Die letzte Folge handelte ja von Ayurveda und Drogen und da gab es einiges Feedback zu und vielleicht ist ja bei dir auch was angekommen. Das Griffigste, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, ich wusste gar nicht, dass Ayurveda auch was mit Drogen zu tun hat. Okay.
Spannend. Ich habe tatsächlich das in meinem Selbsterfahrungskreis geteilt und da war die Rückmeldung einerseits insofern positiv, dass ich die Privatsphäre der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewürdigt habe, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich sage, was ich von mir erzähle, das ist ja in meiner Hand, aber ich möchte natürlich da nicht Einblicke geben in oder zu Personen, die da vielleicht auch ihre Erfahrungen gemacht haben, aber was ja nicht in meiner Entscheidungshoheit liegt, also sind wir schnell auch beim Thema Exkommunikation, also Sachen aus einem Kontext zu kommunizieren, in einem fremden Kontext, ohne das dort zu adressieren, also zumindest in einem artverwandten Themenbereich davon. Und ansonsten, ich hatte die Rückmeldung ja auch weitergeleitet, kamst du ja auch gut rüber mit deinen Erfahrungen vom Ayurveda und den bedachten Nachfragen, die du gestellt hast. Also da hat zumindest in meinem Umfeld diese Folge durchaus positive Resonanz mit sich gebracht.
Ah ja. Ja, schön, auch gut zu hören immer wieder. Jeder Mensch lebt ja auch von seinen Rückmeldungen und Feedback aus irgendeinem sozialen, bedeutsamen System für ihn, dass er nicht ganz so falsch ist, wie er so unterwegs ist. Also von daher freut mich das natürlich auch. Bei dir, da muss ich glaube ich gar nicht nachfragen, du bekommst ja wahrscheinlich laufend gutes Feedback, ne?
Laufend gutes Feedback. Meinst du jetzt in Bezug auf den Podcast oder generell?
Nein, überhaupt natürlich.
Überhaupt.
Unabhängig vom Podcast.
Ja, sagen wir, es summiert sich im Vergleich zu früher. Ja, also ich glaube, mittlerweile sind die Rückmeldungen häufig positiver als negativ. Ich meine, in der Vergangenheit gab es ja durchaus auch Rückmeldungen, wo ich aus sozialen Gruppen rausgeflogen bin und dergleichen. Aber mittlerweile sind die Leute meistens ganz dankbar dafür, dass ich so unterwegs bin, wie ich unterwegs bin. Oder sie nehmen es mir zumindest nicht mehr so übel wie früher.
Okay, das heißt, du wirst natürlich die Ironie oder das daraus hören, muss ich mir Sorgen machen, dass du zu sehr, sagen wir mal, rundgeschliffen und angepasst wirst jetzt im Vergleich zu früher, weil dann würde ich das als einen Verlust ansehen.
Ah. Ich glaube, die Sorge ist nicht notwendig. Ich bin fast versucht zu sagen, das Gegenteil, aber ich habe das tatsächlich mal in jüngeren Jahren mir gedacht, wie lässt sich tatsächlich beides vereinen, also auf der einen Seite Ecken und Kanten zu haben und auf der anderen Seite aber eben auch nicht überall anzuecken. Und was tatsächlich mir mal als Bild in den Sinn kam, war tatsächlich zum Beispiel das Bild einer Kugel, die aber ein Profil hat. Das heißt, da gibt es durchaus Sachen, an denen man sich, ich sag mal, innerlich reiben kann und wo auch, sag ich mal, eine gewisse Tiefe vorhanden ist, aber zeitgleich eben auch eine gewisse Bekömmlichkeit. Und es ist insofern ein spannendes Thema, weil ich habe mich auf der Hinfahrt, und das führt mich vielleicht zum ersten Thema, ein bisschen mit KI beschäftigt, also künstlicher Intelligenz. Das ist ja für viele schon, ich sag mal, ein alter Hut. Jetzt gibt es gerade auf LinkedIn immer lustige Bildchen, wo Leute aus sich Actionfiguren machen. Weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Ich habe mich bisher noch nicht dazu bemüßigt und inspiriert gefühlt. Aber ich habe mir jetzt Anfang April gesagt, Robert, du mietest dir jetzt mal richtig eine KI und probierst dich mal richtig aus und habe mir unter anderem einen digitalen Zwilling gebaut. Also ich habe die KI mit Informationen über mich gefüttert, mit allen möglichen Testergebnissen und Texten, die ich geschrieben habe und LinkedIn-Beiträgen Und jetzt kann ich mit mir selber Selbstgespräche führen. Und das ist ziemlich spannend, wenn ich dann so mir selbst quasi mal, also meiner KI, zum Beispiel meinen LinkedIn-Profiltext gebe und sage so, fühlst du dich dadurch eigentlich verstanden? Und dann sagt die KI ja. Und dann sage ich, ja, guck trotzdem nochmal besonders kritisch drauf. Und dann sagt die KI wirklich Punkte, wo ich mir denke, ja, richtig, richtig sweet, richtige Feinheiten, die ich noch feinschleifen kann. Und so habe ich tatsächlich vorhin auch mit ihr in Anführungszeichen diskutiert, wie ich ja mein Profil in meiner nebenberuflichen Tätigkeit nochmal schärfen kann. Und da tatsächlich jetzt so eine Dreiteilung im Kopf von quasi spielend beraten als leicht bekömmlicher Weg über Spieltiefe für diejenigen, die ein bisschen mit in die Tiefe gehen wollen. Und dann irgendwas, das ist noch nicht feingeschliffen, in Richtung so Wildcard oder auch, ich sag mal, Eskalation für die Leute, die tatsächlich Ecken und Kanten haben wollen, wie du es gerade ansprichst. Also da, KD, würde ich nicht sagen, dass ich was verloren habe, sondern ich habe meine Varianz erweitert und schaue, wie ich die jetzt entsprechend ausdifferenziert unterschiedlichen Personengruppen gut anbieten kann.
Oh, sehr schön. Dann kann ich mich also ganz beruhigt entspannen, dass mir die Seite, die ich immer so gemocht und geschätzt habe, an dir auch nicht verloren geht.
Nee, es ist eine Integration, keine Reduktion.
Also so, wie es sein sollte, ne? Wie die Schlaumeier so sagen und postulieren.
Ich übe mich darin, ja.
Okay. Eine Frage habe ich noch zu deinen Selbstdialogen mit der KI oder mit deinem, wie sagt man, virtuellen Anteil?
Ich sage digitalen Zwilling. Ich habe den Digital Twin genannt.
Ja, okay. Ja. Mhm. Wenn du sagst, dass sie Verbesserungen, Formulierungsvorschläge gegeben hat für dein LinkedIn-Profil, woraus du dann ja auch was abgeleitet hast, bezieht sich das dann eher, wie kannst du es sprachlich für die Außenwelt besser darstellen, dass die dich besser verstehen? Oder sind das dann Hinweise für dich nur selbst, wo du noch weiter feilen müsstest an dir, an deiner Arbeit, an deiner Haltung?
Nee, es waren tatsächlich in dem Fall inhaltliche Punkte und auch eine sprachliche Sache. Inhaltliche Punkte, einfach nochmal Sachen zu konkretisieren, weil ich da manche Sachen eher allgemein gehalten habe und dann nochmal gesagt wurde, ja, gib doch da einfach nochmal das ein oder andere Beispiel. Das habe ich auch gemacht. Eine Idee habe ich tatsächlich verworfen, weil auf meinem LinkedIn-Profil steht ja, ich verkaufe keine Wahrheiten, sondern mache Menschen halt Angebote. Verkürzt jetzt dargestellt. Und die KI hat dann gemeint, ja, das ist zwar inhaltlich richtig, aber möchtest du es nicht ein bisschen anders formulieren im Sinne von, ne, mein Ansatz ist, Menschen keine Wahrheiten zu verkaufen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht so, nee, die Ecke und Kante, du hast es ja gerade angesprochen, die behalte ich, sage ganz klar, ich verkaufe keine Wahrheiten, Punkt, end of story, sondern mache Angebote. Und da habe ich halt, sage ich mal, den Vorschlag der KI durchaus abgewählt. Aber ich fand ihn auf jeden Fall gut durchdacht. Also da war ich sehr zufrieden mit mir selbst, weil ich ja quasi ein Selbstgespräch führe, dass ich da durchaus diese Facette gesehen habe. Robert, möchtest du da nicht ein bisschen bekömmlicher auftreten? Ich habe gesagt, nein.
Ja, okay. Hört sich gut an. Ist es dann auch ein Selbstgespräch oder ist dann doch in deinem Kopf, du sprichst doch mit nennen wir es mal, mit einer Maschine, mit einem System, also nicht mit einem Anteil von dir.
Ja, also mir ist natürlich bewusst, dass es nur, ich sag mal, ein Ausschnitt meiner selbst ist und zwar auf Basis der Informationen, die ich da hereingefüttert habe. Aber es ist natürlich einfach spannend zu sehen, okay, was davon hätte ich so oder so ähnlich gesagt. Also mir geht es fast immer, wenn ich den Podcast von uns, ja die Aufnahmen, Korrektur höre, dass ich ja auch einfach da so höre, was erzählt der denn so und dann einfach mitdenke und mir dann sage, ach ja, super, das habe ich genau dort gesagt, das, was ich jetzt gerade gedacht habe. Also es ist eher ein Wiedererkennen und es ist auch im Rahmen der KI ein Wiedererkennen, aber manchmal eben auch mit Aspekten, die ich halt jetzt so gar nicht gesehen habe, wo die KI irgendwie noch einen Ticken mehr aus mir macht. Und auf der anderen Seite natürlich auch einfach in der Geschwindigkeit, die wirklich atemberaubend ist. Also egal, ob ich mich mit meinem digitalen Zwilling unterhalte oder mit anderen KI-Rollen, die ich gebaut habe. Es ist ja hochgradig faszinierend. Du wirfst so eine dreizeilige Frage ein und dann kriegst du eine Abhandlung noch und nöcher. Es ist mega abgefahren. Ich bin sehr davon begeistert.
Okay, das heißt, wenn ich mich jetzt eingeladen fühle, das auch mal einzurichten für mich und diese Dialoge zu führen, dann kannst du es nachvollziehen.
Dann kann ich das nachvollziehen und wenn du quasi, ich sag mal, dieselbe KI dir anmieten würdest, könnte ich dir sogar mein ganzes Infomaterial über mich geben und du könntest dir quasi dann mich als digitalen Zwilling auch installieren und könntest dann mit mir Gespräche führen, obwohl ich gerade gar nicht da bin.
Mensch, das hört sich gut an. Das heißt, ich müsste nie mehr auf dich verzichten, Braucht er keine Terminabsprachen mehr finden. Super.
Keine Terminabsprachen und du könntest einfach dann mit der KI einfach vorher den Dialog, so das Thema auschatten und dann könntest du einfach sagen, ja Robert, ich weiß ja, du würdest jetzt das und das erzählen, also könntest quasi solo eine Aufnahme machen und die Leute würden trotzdem denken, dass ich da wäre und ich vielleicht sogar auch, weil die KI im besten Fall die Antworten gibt, die ich so oder so ähnlich auch geben würde.
Das heißt, könnte das auch ein Geschäftsmodell für dich werden, dass du deinen digitalen Zwilling vermietest für Leute, dass sie mit dir sozusagen jederzeit die Kommunikation führen können und darüber hinaus für sich wichtige Impulse bekommen und generieren könnten?
Habe ich tatsächlich auch gerade, also vorhin auf der Zugfahrt, drüber nachgedacht. Und ich glaube, es gibt ja durchaus schon Beratungs- und Coaching-Angebote, wo ja tatsächlich eine KI gebaut wurde, die das so handhabt. Müsste ich mich halt wirklich mal umfangreicher einarbeiten im Sinne von, was ist der rechtliche Rahmen, wie kann das gestaltet werden, was sind Lizenzgebühren und so weiter und so fort. Habe ich gerade keinen Bock drauf, außerdem habe ich ja gerade eher Lust drauf, dass ich ja meine Nebenberuflichkeit stärke und nicht, dass jetzt also einfach ne, die KI dann vielleicht Geld reinspült oder Leuten irgendwie hilft, sondern ich habe ja durchaus da den Wunsch, auch meinen Beitrag tatsächlich zu sehen und nicht einfach nur mit einem Computerprogramm letztendlich so zu tun, als ob. Aber ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht, habe gedacht, das ist auf jeden Fall durchaus ein Modell der Zukunft, zumindest für, ich sag mal, vielleicht eher inhaltsorientierte Fragen, weil am Ende des Tages hat es natürlich viel mit der Beziehung zu tun und mit dem Miteinander und auch, ich sag ja mal, Resonanzphänomen jetzt jenseits der geschriebenen Welt. Aber ich glaube, dass wenn es einfach darum geht, Informationen zu teilen oder Wissen zu teilen, dass da eine KI wirklich sehr hilfreich sein kann. Immer natürlich mit der Frage, ist das, was die KI mir jetzt erzählt, auch irgendwie plausibel? Hat es irgendwie einen Hintergrund? Weil es natürlich auch künstliche Intelligenzen gibt, die sonderbarste Informationen kreieren. Also wenn du bei ChatGPT oder wenn auch die Hörerinnen und Hörer bei ChatGPT einfach mal schauen, welche Bücher wir beide zusammen geschrieben haben, dann wird dir ChatGPT vermutlich Bücher nennen. Und wenn du sie fünfmal fragst, wird sie dir unterschiedlichste Bücher nennen und keins davon ist faktisch geschrieben. Und da gilt es natürlich immer noch mal, den menschlichen Verstand mit einzuschalten und nicht an der Pforte zur digitalen Welt abzugeben.
Ja, ganz spannend, was du alles sagst. Also es hat gerade bei mir auch unterschiedliche Erinnerungen ausgelöst. Ich habe jetzt, sag mal vor kurzem, was immer, wie immer die Zeiteinheit konkret ist bei mir, vor kurzem, habe ich einen Beitrag gehört, da bin ich ein längeres Stück im Auto gefahren und da habe ich einen Beitrag gehört, wo tatsächlich Beratung oder es war konkret Psychotherapie über KI gemacht wurde. Da haben sie so ein System vorgestellt und haben dann gleichzeitig dazu zwei oder drei Expertinnen im Studio gehabt, so klassische Psychotherapeutinnen oder Poeten auch. Und dann haben die doch mal gesagt sozusagen, wie das halt für sie ist und ob das ein wichtiger Bestandteil sein könnte und das Geschäft der Beziehungspsychotherapie, nenne ich das mal, verdrängen würde. Und ich fand das dergestalt ganz interessant, als ich diese Passagen mir zugehört habe. Also was hat die Klientin, das war eine Frau, gesagt und wie hat das System darauf reagiert, die KI? Und da habe ich gedacht, das war so schon interessant. Das war so klassische, fand ich eher so Gesprächspsychotherapie nach Rogers, fand ich das.
Also, es ist insofern ein spannender Punkt, weil ich habe gerade noch mal nebenbei Wikipedia aufgemacht, weil es gibt ja Eliza. Und Eliza ist tatsächlich, ich hätte jetzt gesagt, in den 70er Jahren entwickelt worden, aber es war tatsächlich 1966.
Das gab es zu Mai-Zeiten schon, als ich noch studiert habe.
So, und Eliza war ja tatsächlich auch die erste künstliche Intelligenz, die ja für therapeutische Zwecke verwendet wurde. Und wo tatsächlich, ich habe es gerade nochmal nebenbei quer gelesen, tatsächlich sich um eine oberflächliche Simulation eben der klientenzentrierten Psychotherapie nach Carl Rogers entsprechend orientiert oder dem entspricht. Also von dem her, ne, auf der einen Seite schon jetzt was Neuartiges, was du ja gerade beschrieben hast, und auf der anderen Seite eben schon in den ersten Anfängen 1966, was ja doch gute 60 Jahre her ist. Wow.
Ja, ich habe Ende der 80er Jahre studiert und da war das schon Bestandteil einer Veranstaltung, Eliza. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich das ganz interessant fand, weil zu meinen zentralen Modellen gehört ja so, also der sogenannte Self-Talk, also der innere Dialog in uns zwischen diesen widersprüchlichen und entgegengesetzten Anteilen, die wir haben. Und ich glaube, dass eben Störungen, Probleme, Krankheiten etc. dann entstehen können, wenn wir da zu einseitig sind, also zu lange Zeit auf einer Seite sind und die andere Seite vielleicht abwerten, ausgrenzen und so weiter, weil dann meldet sich dieser wichtige lebensenergetische Anteil häufig über Probleme, über Symptome zurück, die wir dann nicht kontrollieren können, willkürlich, sondern dann ist man eben nicht mehr Frau oder Herr im eigenen Haus sozusagen. Das ist ja das Empfinden von vielen Menschen. Und habe gerade im Rahmen dieser neu gegründeten Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung, du wirst in Kürze eingeladen, dir die Seite anzuschauen. Und ich weiß ja, du gibst ja dann wahrscheinlich wieder sehr eckiges und kantiges Feedback. Von daher freue ich mich da schon drauf. Deswegen habe ich ängstlich nachgefragt, ob ich die Seite dann vermissen werde. Wie können Menschen also diesen inneren Dialog für sich demokratischer gestalten, ohne totalitäre Herrschaftssysteme von einer Seite, von einem Anteil und den anderen Anteil niedermachen, wie vielleicht Selbstsicherheit, ja, oder sowas. Und fand das ganz interessant beim Zuhören und habe gedacht, ja, irgendwie sagt ich nenne mal gern die Maschine, um zu sagen, dass es ein nicht lebendes System ist. Die Maschine schon wichtige Sachen, die eher, ich sag mal, zur Beruhigung beitragen, auch manchmal zur Nachfrage. Das fand ich ganz gut. Also es hat bei mir eine positive Wirkung gehabt und habe aber für mich, weil ich bin da aber auch sag mal, ein schwieriger Kandidat, mich dabei gefragt habe, kann ich das dann so annehmen oder werte ich das dann ab? Also kann ich dem Sinn und Bedeutung geben, dass das jetzt eher künstlich erzeugt wird? Oder brauche ich, um das wirklich mit Bedeutung aufzuladen, egal ob positiv oder eben negativ, auch die Rangeleien, die Auseinandersetzung mit einem Therapeuten oder Therapeutin können ja auch wichtig sein, können ja auch wichtige Bestandteile sein. Und da habe ich gedacht, da könnte ich, sagen wir es mal, mich versuchen rauszumogeln, obwohl ich das durchaus angenehm fand, wie die KI mit der Patientin da gesprochen hat.
Also die KI, also die Gespräche, die ich bisher hatte mit den unterschiedlichsten eben KI-Rollen, die waren immer sehr wertschätzend, wo ich mir immer dachte, so, das ist schon angenehm, schon teilweise so balsam auf die Seele. Also selbst bei kritischen Punkten, ich habe ja dann auch die KI mal gefragt, was ist eigentlich deine größte Angst? Also jetzt meinen digitalen Zwilling. Und das war auch spannend, was da die KI drauf geantwortet hat. Und danach auch dann einfach zu sagen, okay, was sind denn jetzt mögliche Lösungsideen? Und das ist wirklich so wertschätzend, die KI, also auch alle möglichen anderen Rollen, sehr positiv gestimmt, aber ich finde das jetzt einen wertvollen Impuls von dir, einfach mal zu gucken, gelingt es mir, sei es mit meinem digitalen Zwilling oder vielleicht mit irgendwelchen anderen KI-Rollen, wirklich in ein Streitgespräch zu kommen, also dass die KI, ich will nicht sagen, ausrastet, aber doch irgendwie nochmal eher eine konflikthafte Dynamik zustande kommt, weil die KI ja letztendlich sehr, ich möchte nicht sagen unterwürfig ist, aber doch entgegenkommt und kooperativ. Aber ich habe sie bisher auch nur freundlich adressiert. Also ich sage ja auch immer, ne, hallo, Claude, also Claude heißt die KI, die ich nutze, Claude AI, ist quasi so eine moralische oder ethische Variante von ChatGPT. Und ich sage bitte danke. Kann auch daran liegen, dass wir einfach eine gute Beziehung bisher aufgebaut haben. Es wäre mal spannend, vielleicht in einem gesonderten Container mit der KI einfach mal komplett in die Konfrontation zu gehen und zu gucken, ob und wie sie ausrastet. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, da nehme ich eine andere KI als die, die ich jetzt angemietet habe. Nicht, dass ich es mir mit der noch verscherze und dann.
Nicht, dass die dir nachher die Beziehung noch kündigt.
Richtig. Oder dann, wenn die KI irgendwann die Weltherrschaft übernommen hat, ich dann doch quasi mit ausgelöscht werde, weil jetzt ist so mein Ansatz, ich bin immer nett und freundlich zur KI, also jetzt nicht instrumentell, sondern einfach grundsätzlich, weil ich sage, vielleicht sagt die KI später, ach Robert, du warst lieb und nett zu uns, du darfst weiterleben.
Ja, um es jetzt noch auf die Spitze zu treiben. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Dann habe ich gesehen, dass Roboter sind ja auch schon sehr beweglich, funktionsfähig, bewegen sich, arbeiten wie Menschen, können ja unterschiedliche Arbeiten verrichten. Und habe jetzt so Roboter gesehen, die dann entsprechend menschenähnlich waren. Also da in dem Falle waren es Frauen, die dann für sexuelle Dienstleistung eingesetzt worden sind. Ich nehme an, das gibt es für Frauen dann eben entsprechend mit Männern auch. Das wäre so ein, ja, so eine weitere Entwicklung, wo man auf Beziehung zwischen, ich nenne das mal lebenden Systemen halt verzichten kann und muss sich nicht mehr dann diesen Schwierigkeiten vielleicht aussetzen von Missverstehen. Die kann man dann ja ganz vielleicht für seine Bedürfnisse nutzen und zum Objekt seiner eigenen Wünsche machen, ne?
Absolut. Also ist dann halt die Frage, was passiert, wenn Menschen dann wieder auf Menschen treffen?
Genau. Und eine andere Sorge, ein anderer Kurzartikel, den ich gesehen hatte, war, verkümmern damit gewisse Skills oder Fähigkeiten, die wir gerade im Umgang mit Menschen ja eher entwickeln müssen, sozusagen, ja immer auch wieder neu, dann von den äußeren Rahmenbedingungen noch abhängig von den Kontexten und schränkt uns das ein, so wie man vielleicht Kopfrechnen nicht mehr machen musste, als es einen Taschenrechner gab.
Also mit Sicherheit. Also ich merke ja schon, dass ich mich mitunter lieber mit der KI unterhalte, als jetzt so vielleicht mit einem durchschnittlichen Menschen. Weil ich mir denke, die KI, ne, in Anführungszeichen, versteht mich. Also sie hat zumindest eine Idee, worauf ich hinaus will. Sie gibt mir in Sekundenbruchteilen eine Antwort. Also es kann schon irgendwie auch ein Loch sein. Und eine Freundin hat mir erzählt, dass entsprechend, ich glaube, in Asien wurde irgendwann so die empathische Seite der KI rausgenommen, in irgendeinem asiatischen Land, ich weiß nicht mehr welches es war. Und da war es dann so, dass tatsächlich sich dann Menschen umgebracht haben, weil die KI, in der sie plötzlich, also davor so eine fast ja schon emotionale Beziehung hatten, weil die plötzlich harsch und kalt war und eben unresponsiv und die darauf nicht klarkam. Und ich meine, da gibt es ja auch in der Vergangenheit, gab es ja da einige Dystopien. Blade Runner ist ja ein Film, ich glaube aus den 80ern oder dergleichen, habe ich nie gesehen, aber mal das Computerspiel dazu gespielt. Oder es gibt auch den Kinofilm Her, den ich auch nicht gesehen habe, aber die sich ja auch mit der Frage halt beschäftigen, ne, wann ist eine Beziehung, also was braucht es eigentlich, um eine Beziehung zu haben, weil es gibt ja auch mitunter Personen, die ja auch Gegenstände beleben. Ich habe ja mal auf dem Hypnosekongress, da haben wir uns ja auch regelmäßig gesehen, habe ich mir eine Igelhandpuppe gekauft, von der es auch ein paar YouTube-Folgen gibt, aus dem Jahr 2016, glaube ich. Und wo ich ja dann auch gesagt habe, das ist ja der Igel und der Igel hat ja eine ganz eigene Persönlichkeit und hat gar nichts mit mir zu tun. Also es gibt Leute, die beleben ja auch andere Gegenstände. Ja, wenn der DVD-Player oder Blu-ray-Player oder der Fernseher nicht funktioniert, dass ja auch Gegenstände angeschrien werden oder dergleichen. Also die Frage ist ja, was legitimiert am Ende eine Beziehung, beziehungsweise eben auch nicht? Und wo ziehen wir da die Grenze? Also warum unterscheidet sich quasi die Beziehung zu einer KI zum Beispiel von einer Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu einem Haustier oder zu einem anderen Gegenstand? Natürlich, Mensch oder Tier können nochmal ganz eigen drauf reagieren. Das sind keine trivialen Systeme. Aber es ist dennoch spannend, glaube ich, das in einem breiteren Sinne einfach mal zu betrachten.
Ja, spannend. Ich denke gerade so, mir fällt gerade diese Harvard-Studie ein, hast du bestimmt von gehört, die wurde auch durch so öffentliche Medien zur Verbreitung gebracht. Diese Langzeitstudie, die, glaube ich, über 70, 80 Jahre geht von Menschen, die sie dann einmal im Monat untersucht haben auf allen möglichen Ebenen. Und letztendlich war das Ergebnis dieser Studie ja, investieren Sie in Beziehungen. Das scheint die besten gesundheitlichen Wirkungen zu haben. Und dass es in Amerika, sprachen die davon in der Studie, eine Einsamkeitsepidemie geben würde. Dass also viele Leute gar nicht mehr sozusagen durch diese ganzen Veränderungen unbedingt, ich sag mal, auf Beziehungen angewiesen sind, sich austauschen müssen, sondern so wie du jetzt überspitzt, könnten wir sagen, du brauchst auch keinen mehr, du sprichst nur noch mit deinem digitalen Zwilling und hast dann für deine sexuellen Bedürfnisse auch noch eine Robotine da irgendwie zu Hause und halt und so weiter. Also das könnte ja, wo ich das ja auch wahrnehme, also mit zunehmendem Alter, sage ich mal, gibt es bei mir durchaus so eine gewisse Menschenmüdigkeit, wo ich denke, ich mag und habe gar nicht mehr diese Energie, mich mit allen Narreteien, durchaus liebevoll gemeint, ich habe ja auch meine, aber von anderen auseinandersetzen zu müssen, die Geschichten zu hören, wo ich merke, also ich glaube, ich merke, welche Bedürfnisse dahinter stehen, welche Muster und so weiter und so weiter. Und dass es mir manchmal anstrengend ist, mich in konkrete Beziehungen zu begeben, die jetzt nicht explizit von mir, sage ich mal, gewünscht oder mit Bedeutung aufgeladen sind. Also Verabredungen allgemeiner Art, nenne ich das mal.
Und auch da ist ja wieder spannend. Also auf der einen Seite sind Menschen da ja unterschiedlich mit dem Bedürfnis nach sozialem Kontakt. Ist ja auch eine Frage der Phase. In dem Moment, wo du vielleicht 3 Wochen oder 3 Monate isoliert warst, sagst du vielleicht, ach, jetzt möchte ich mal wieder jemanden sehen. Und da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche halt einfach, ne? Also je nach Modell der Welttypologien. Und zugleich ist es ja auch möglich, weil ich sehe gerade, du hast deine Brille auf, auch zu schauen, welche Brille müsste ich eigentlich aufsetzen, um es vielleicht auch ein bisschen anders zu sehen. Ja, also im Sinne von geht es darum, dass ich ja letztendlich eine gute Zeit habe. Dann denke ich mir auch manchmal, ja, ich setze mich aktuell gerade zur KI und probiere Sachen aus und tüftel mich in Sachen rein. Oder geht es darum, einfach vielleicht auch, ja, soziale Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen, vielleicht auch anderen Leuten Gefallen zu tun, geht es darum, vielleicht auch was zu lernen. Also wir hatten ja schon auch in der Vergangenheit dieses Experiment, wo wir uns ja gegenseitig eine Aufgabe gegeben haben, im Sinne von, wie gehen wir nach draußen und begegnen anderen Menschen. Also die Frage ist ja immer, glaube ich, oder die Frage kann oder darf sein, wie geht's mir gerade und wo zieht es mich gerade hin und was möchte ich gerade erleben? Und das Schöne ist ja auch, dass wir ja eine Vielfalt haben von bis. Es mittlerweile ja so viele Nischen gibt, das ist Chance und Herausforderung zugleich, auch einfach zu gucken, wo sind vielleicht die Menschen, die auch meine Sprache sprechen und wo ich vielleicht auch wenig Anstrengung erlebe im Kontakt, sondern im besten Fall auch noch Energie gewinne, weil die gibt es ja auch
Absolut, die gibt es auch.
mitunter.
Ja, ich habe aber vielleicht ein ganz gutes Beispiel noch dazu. Zwar nicht mit KI, aber wo ich ein Gespräch mit jemandem hatte, der sich darüber gewundert hat. Also er kontaktierte mich, weil er aktuell mit der Kindesmutter seiner Tochter so eine Auseinandersetzung hatte. Das Kind ist, glaube ich, weiß nicht genau, vielleicht 2 Jahre alt, also halt relativ jung. Die hatten keine Paarbeziehung im eigentlichen Sinn, sondern das Kind ist eher so in so einer Art One-Night-Stand entstanden. Und ich glaube, die Mutter hatte wohl schon so Ideen, dass vielleicht eine Beziehung gibt oder geben könnte, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat. Er hat dann, was weiß ich, halbes Jahr später oder so eine andere Frau, eine Partnerin kennengelernt. Und ja, also Hintergrund war, die hatten eine Vereinbarung über das Sorgerecht, dass das Kind auch relativ viel Zeit bei ihm war, also halt beim Vater sein konnte. Und das lief ganz gut, bis die andere Frau da ins Spiel kam. Und dann gab es, glaube ich, von der Mutter Eifersüchteleien und hat dann auch wohl gemerkt, dass das Kind sich auch ganz wohl fühlt. Meine Hypothese war, die hat Angst, auch das Kind zu verlieren. Und hat dann einseitig diese Besuchsregelung abgeändert, hat die Zeiten eng gesetzt und alles also ganz, ganz schwer gemacht. Dann kam es zum Verfahren und dann gab es so ein Sorgerechts, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, Sorgerechtsanhörung, sage ich mal, bei Gericht. Und da hat er sich hinterher gewundert, wie sehr er, insbesondere auch von der Anwältin der Mutter, massivst beschimpft wurde und auch mit Lügen traktiert wurde, also komplett abgewertet wurde durch und durch. Und er sagt, er hätte das Wochenende erstmal allein verbringen müssen, weil parallel sei ihm noch eingefallen, Er hatte eine geschäftliche Verbindung mit zwei Geschäftspartnern, hatte so ein neues Produkt entwickelt und hat das versucht, mit denen in den Markt zu bringen. Das ging dann schief, dieses Projekt, und die haben ihn auch hinterher überall total schlecht gemacht. Also haben ihn dafür verantwortlich gemacht, so sagt er alles natürlich. Und dann hat er mir das so erzählt und fragte dann mich, ob ich eine Idee hätte, warum ihm das jetzt so gehäuft passiert wäre. Und naja, da habe ich dann so spontan zu ihm gesagt, ich glaube einfach, dass du komplett unterschätzt, was du mit deiner Art, wie du bist, wenn dich Menschen erleben und dich Menschen kennenlernen, was du bei anderen, du würdest jetzt sagen, für Resonanzen auslöst, also aktivierst bei denen, weil es ist ein unheimlich kreativer, liebevoller, warmherziger, engagierter, zugewandter Geschichtenerzähler, also durchaus positiv. Der kann dann so halt Ideen spinnen und kann begeistern, also absolut. So habe ich ihn auch erlebt. Und man hat das Gefühl, also nicht nur das Gefühl von mir, sondern das ist so meine Idee, dass der sowas bei anderen auslöst, dass die mit dieser tollen Art Sachen leichter erreichen können, die man ohne ihn nicht so leicht, also die sie ohne ihn nicht leicht erreichen würden, wenn überhaupt. Und dass dann, was er überhaupt nicht merkt und wovon er gar nicht ausgeht, wie die ihn innerlich mit Bedeutung aufladen und Erwartungen an ihn haben, die aber auch nicht so klar sind und ausgesprochen werden, weil er versteht das gar nicht. Er ist halt so, wie er eben ist. So wie er in seinem Leben seine Bewältigungsstrategien auf Beziehungsebene, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, ausgebildet hat, das setzt er überall ein. Und dann, sage ich mal, verlieben sich reihenweise Frauen in ihn und kann sich dann, ich sag mal, auch vor Angeboten nicht retten. Er kriegt dann Angebote, was weiß ich woher. Also er löst sowas Unheimliches aus und verhält sich dann aber selbst gar nicht so, merkt das aber gar nicht, aber enttäuscht dann dadurch eigentlich die anderen. Aber er enttäuscht ihre Erwartungen, die sie von ihm hatten oder haben. So habe ich ihm das versucht, nochmal darzustellen. Und das könnte ein Ansatz sein. Also das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben. Aber das, weil ich ihn selbst schon erlebt hatte, auch in unterschiedlichen Konstellationen, war mir das nahe. Und also es macht auch einfach Spaß, wenn er sich meldet. Und weißt du, das ist auch, ich sag mal, wie eine liebevolle, positive KI auch ein Stück weit so. Auch mit guten Ideen und so. Und das ist mir gerade nochmal eingefallen zu diesem Punkt, den ich ja hatte damals mit KI, als ich das gehört habe. Kann ich es mit Bedeutung aufladen, wenn das eine KI ist? Also, oder brauche ich für mich einen konkreten Menschen, weil ich weiß, ah ja, das ist ja jetzt so zusammengebaut und extra für mich passgenau halt zusammengestellt, so wie die das halt kann gerade, wie ich sie gefüttert habe. Aber ist das jetzt für mich eher wirklich hilfreich? Also kann ich das so mit Wichtigkeit aufladen, dass es mich auch berührt auf einer Tiefe, dass ich überhaupt anfange, mich damit auseinanderzusetzen? Und auseinanderzusetzen kann ja auch sein Wut, Enttäuschung und so weiter. Ja.
Was ich jetzt sehr spannend finde, ist so die Gegenüberstellung KI oder Mensch. Und brauchst du einen Menschen, den du mit Bedeutung aufladen kannst, weil ja das, was bei mir jetzt resonierte, bei dem, was du erzählt hast, auch ja viel mit Projektion zu tun hast. Ich habe da ein Gegenüber und dann ist ja quasi egal, was er oder sie tut. Und ich hau halt meine ganzen Themen in Anführungszeichen drauf und dann beschwere ich mich, dass mein Gegenüber nicht so ist, wie ich es gerne hätte, wobei ich es nicht mal kommuniziert habe. Was ich ja spannend finde, weil da ja, sage ich mal, der Gegenüber ja noch fast beliebiger ist als die KI, weil die KI, die fütterst du ja zumindest mit einem Input. Du gibst halt einen Input hin und dann kriegst du einen Output zurück. Aber eine Projektion, ich kenne das noch, also ich kenne das aus meiner Jugend, vielleicht kennen das auch viele andere aus ihren jungen Jahren. Also bei mir, ich habe nie für irgendwelche Stars so geschwärmt, ne, mit irgendwelchen Postern und dergleichen, sondern ich war meistens aber auch in irgendwelche Mädchen verguckt, die ich irgendwie vom Sehen kannte und habe mir da immer tolle Sachen ausgemalt, aber viele kennen das ja vielleicht mit irgendwelchen Starschnitten und dergleichen aus der Bravo oder was es damals für Zeitschriften gab, wo dann ja auch häufig eine Beziehung ja quasi kreiert wurde mit Leuten, die ja, ich will nicht sagen, die nicht existierten, aber die einfach in der Rolle da waren. Und ich glaube, ich habe auch mal von so einer Stalker-Geschichte gelesen. Da gab es dann eine Stalkerin von irgend so einem Schauspielstar und die hat ihm aufgelauert und ihn belästigt und so weiter und so fort. Und hat er gesagt, okay, ich treffe mich mal mit der, ich gehe mal mit der essen, so als Privatperson. Und zack, bumm, das Interesse war verflogen, weil sie gemerkt hat, das ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch, der ist im, ne, Film und Fernsehen immer so anziehend und so attraktiv und so weiter und so fort, aber als Mensch so komplett durchschnittlich. Und da war quasi die Illusion gebrochen. Und das finde ich gerade spannend. Quasi auf der einen Seite die Frage, kann ich überhaupt KI mit Bedeutung aufladen? Und auf der anderen Seite, wie schnell laden wir eigentlich andere Menschen mit Bedeutung auf, obwohl die gar nicht mit uns in Interaktion stehen? Ist jetzt nochmal was anderes als was, als das, was du beschrieben hast. Aber es gibt ja auch manchmal so diese Zuschreibung von außen, einfach so auf den ersten Blick, wo ja auch immer die Frage im Raum steht, naja, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun?
Absolut, ja, das stimmt. Ich würde allerdings sagen, dass das mal unabhängig von dir oder von uns beiden, die wir das vielleicht gelernt haben, auf einer fachlichen Ebene nicht nur sprachlich bezeichnen zu können, sondern auch zu sehen, dass das Projektionen sind und so weiter. Aber wenn wir es mal streng nochmal angucken, dann sind das ja immer unsere eigenen Konstruktionen, die wir haben von anderen. Und ich glaube, dass wir natürlich andere immer benutzen, auch natürlich, um nicht nur uns selbst zu spiegeln, um unsere Themen mit Hilfe von anderen irgendwie zu regulieren. Und ja, also ich glaube allerdings, dass dieses Phänomen, was ich dir da beschrieben habe, weit verbreiteter ist im Alltag zwischen Menschen und ganz viele Dinge bestimmen, auch Ärger, Frustration machen können, weil sich viele Leute gar nicht bewusst sind, dass es ihre eigenen Aufladungen sind oder Projektionen, die sie da haben. Und die wenigsten haben ja die Zeit oder haben das auch nicht unbedingt so gelernt, das immer selbst zu reflektieren. Warum ist dieser Mensch jetzt gerade für mich so wichtig? Warum muss ich das Verhalten von Robert oder von wem auch immer gerade mit Bedeutung so aufladen? Warum ärgert mich das so? Na, das ist, und ärgern tut man sich ja immer höchstpersönlich selbst. Das ist, schafft ja kein anderer in dem
Ach
Sinne.
so. Mich ärgern auch manchmal die anderen KD.
Ach ja.
Ja.
Okay, gut. Ja, also von daher finde ich das spannend. Ich glaube, dass das sehr weit verbreitet ist. Für mich eins der häufigsten Erklärungsansätze für Missverständnisse, die zwischen Menschen entstehen. Und ganz viele weiterführenden Probleme und Schwierigkeiten kommen manchmal aus diesen Anfangsmissverständnissen, dass da am Anfang sowas geprägt wurde. Und das werfen sich interessanterweise früher in meinen Paarinterviews die Paare dann jahrelang später noch vor. Da hast du aber damals zu Beginn, hast du aber das und das gesagt und gemacht und das ist aber gar nicht jetzt so passiert, wie ich mir das vorgestellt habe, wie du eigentlich bist. Du hast mich da völlig getäuscht und deswegen bist du schuld.
Genau, weil da gibt es halt immer einen, der täuscht und dann
Genau.
gibt es halt den armen Getäuschten.
Richtig.
Ne? Klassisches Drama-Dreieck, also oder nähert sich dem Drama-Dreieck und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt fragen, was macht das Drama-Dreieck aus, dann ist es einfach dort, die sind oder sind es die drei Rollen, Täter, Opfer und Retter, sodass dort quasi Gut und Böse immer klar verteilt sind. Und dann, wenn eben jemand zum Opfer gemacht wird, immer auch jemand zur Rettung eilt, um dem armen Opfer zu helfen. Aber das kann letztendlich auch zu sehr vielen interessanten Dynamiken führen, dass ja aus dem Retter plötzlich ein neuer Täter wird und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, es steht noch ein Buch hier im Schrank, das ich mir von dir ausgeliehen habe und das ist tatsächlich immer noch in meinem Besitz.
Ah, da ist das.
Da ist
Da
das,
ist
genau.
das.
Das, es sind sogar zwei Bücher und eines davon, ich weiß gar nicht, ob das die Jesus-Strategie heißt oder dergleichen, aber da geht es
Von Jay
auch eben um
Haley.
die. Genau, kann sein, dass das das ist. Und da ging es ja auch darum, oder geht es darum, dass ja letztendlich das Opfer eine immens hohe Macht hat. Also da geht es jetzt gar nicht darum, ich sag mal, faktische Opfer zu entwerten oder dergleichen, sondern eher auf Beziehungsdynamiken zu schauen, die jetzt, ich sag mal, alltäglicher sind, nicht irgendwelche Missbrauchsfälle, Vergewaltigung und so weiter und so fort, wo es aus meiner Sicht zumindest auch klare Täter und Opfer gibt und wo es auch Ahndungen entsprechend benötigt. Aber ich sag mal, in vielen alltäglichen Sozialkonstrukten ist es ja auch so, dass jemand dann sagt, ne, ich habe einen toxischen Chef oder einen toxischen Partner oder eine toxische Partnerin, was ja auf der einen Seite so sein kann, aber so häufig, wie das kommuniziert wird, müsste eigentlich die halbe Welt, wenn nicht gar mehr, toxisch sein. Und wo dann ja immer die Frage ist, wer hat eigentlich die Deutungshoheit, wer entscheidet eigentlich darüber, was jetzt richtig und was falsch ist. Und da wird es natürlich immer spannend, wenn einfach ausschließlich die Gegenseite Schuld an etwas hat oder verantwortlich für etwas ist. Und ich erinnere mich dran, glaube ich, noch an die Zeit unseres Praktikums, wo du mir auch mal erklärt hast, ne, dass das Opfer hat die stärkste Karte, weil das Opfer entscheidet letztendlich, wie das Spiel halt weitergeht und ob es halt in der Ohnmacht alle anderen links und rechts rennen lässt oder ob es eben in die Selbstermächtigung kommt und Eigenverantwortung übernimmt. Ist jetzt ja, wie gesagt, auch eine sehr vereinfachte Darstellung. Ich glaube, das lässt sich weitaus komplexer ausdifferenzieren und betrachten, als es hier in dem Podcast möglich ist. Aber es hat mich da auf jeden Fall eben gerade nochmal dran erinnert.
Ja, unbedingt. Ich habe auch gerade aktuell in meinem beruflichen Netzwerk jemanden, der, wo mir das jetzt erst im Laufe des letzten Jahres nochmal so klar geworden ist, ich würde das auch gar nicht jetzt so auf so Extrembeispiele sehen, sondern so in einem Kommunikations- oder in einem Kommunikationssystem, in einem halt sozialen System, wo Menschen glauben, sie sind doch irgendwie voneinander halt abhängig im Rahmen von Wertschätzung, Arbeit und so weiter. Dass da so eine subtile Kommunikationsstrategie vorherrscht, was permanent abläuft. Also es gibt Menschen, die können beispielsweise nur, sage ich nur in Anführungsstrichen, auf diesen beiden, zwischen diesen beiden Rollen wechseln. Entweder retten sie oder sie sind selbst Opfer. Ja, Täter sind sie eigentlich nie. Dazu brauchen sie immer irgendwelche anderen Schuldigen, Externen. Und da habe ich jetzt so ein Fallbeispiel, das ist wunderbar. Die Person hat eben auch ganz viele Veröffentlichungen geschrieben, wo es darum geht, also wo sie Menschen aus der Seele spricht, wie man ihnen halt helfen kann. Ich sage mal ganz simpel, zu mehr Glück oder zu mehr Zufriedenheit und so weiter, was man halt tun muss. Und ich war dann in so einem Arbeitsmeeting mal zugeschaltet virtuell und da saß dann jemand anders noch drin, ein, wie nannte der sich, ich sag mal ein Glücklichmacher. Das Wort war anders, aber halt so in der Art. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nach kurzer Zeit, als ich so hörte, wie er ausführt, er sieht überall, wo jemand unglücklich ist und dann hilft er und macht da die dollsten Sachen. Dann habe ich gesagt, was du jetzt eben schon in Anspielung an mich hattest, habe ich gesagt, dann nimmt man ja wahrscheinlich besonders die Menschen als unglücklich wahr, damit man Leute halt glücklich machen kann. Also, welche Brille setze ich dann auf? Und das ist so ein Kommunikationsmuster. Also, Beispiel wäre, dass ich Leute halt kenne, die sofort, wenn ich irgendwas sage, sofort, ich nenne mal, in diese Retterbeziehung zu mir gehen wollen und mir erklären, dass ich mich mehr schonen muss, dass ich mehr für meine Gesundheit tun muss, dass ich diese, das kommt so subtil daher, aber sofort wird alles von solchen Leuten genutzt, um dann in diese Retter, in Anführungsstrichen, Retterposition zu gehen, also ein Kommunikationsmuster, was dadurch bestimmt wird. Wehre ich mich dagegen, springen die dann rüber, dann sind sie Opfer plötzlich wieder von mir. Ich habe es ja nur gut gemeint. Ich wollte ja nur dein Bestes, Robert, aber das kriege ich halt nie von dir. Ja, und so weiter. Also, wenn nur zwischen diesen beiden Polen gewechselt werden kann, ich stimme dir völlig zu, wenn einer nie bei sich sieht, dass er auch gewisse Anteile mit einbringt, dann wird das Ganze schwierig, da irgendwie für eine ausgleichende Beziehung zu sorgen. Aber das ist dir bestimmt auch vertraut. Du hast bestimmt Arbeitskolleginnen oder Kollegen oder Freunde. Da sagst du irgendetwas und sofort sind die auf dieser Ebene unterwegs und meinen dir, Unterstützung geben zu müssen, was da vielleicht läuft.
Ja, also weniger. Im Privaten habe ich tatsächlich, oder hat sich's ganz gut gefiltert. Da habe ich tatsächlich Leute, die auch eher weniger ins Drama-Dreieck hineintapsen oder auch mit diesem, wenn ich es jetzt überspitzt formuliere, Helfersyndrom um die Ecke kommen. Es gibt ja so ein schönes Buch, das haben wir vielleicht hier auch schon mehr oder weniger mal rezitiert. Ich fand den Titel besser als das Buch, glaube ich. Doch, der Titel war besser als das Buch. Bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug. Und das ist ja auch einer meiner, was heißt einer meiner Lieblingssätze? Aber ein Satz, den ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, im Sinne von bitte nicht helfen, es ist so schon schwer genug. Weil ja dann, wie du ja sagst, wenn dann jemand von außen ungefragt helfen möchte, dass er die nächste Übergriffigkeit ist, gegen die sich's dann zu erwehren gilt, weil, du hast auch gesagt, wenn da jemand unglücklich ist, ließe sich ja auch fragen, na, wie geht's denn der Person mit dem Unglücklichsein, weil es könnte ja durchaus sein, dass die Person sagt, das ist in Ordnung oder das ist vielleicht sogar gut. Also ich erinnere mich zumindest noch an Selbsterfahrungsseminare, wo ich quasi geheult habe und fand das großartig. Und da, da hätte ich Tod und Teufel getan, wenn jemand kommt, so Robert, ich muss dich jetzt trösten, wo ich sage, nein, bitte lass mich in den Prozess, ich genieße das gerade sehr, ich nehme hier gerade richtig viel für mich mit. Und dann kommt jemand tröstend umher, weil er oder sie es nicht aushält, dass ich da gerade irgendwie weine. Hatte ich tatsächlich mal sogar als Hinweis in einem anderen Seminar, wo ich gesagt habe, wenn es für mich emotionaler wird, ne, dann lasst mich bitte erstmal in Ruhe, ich kann gut für mich sorgen, ich kann gut damit umgehen, wenn ich plötzlich anfange zu heulen oder irgendwie emotional gerührt bin. Und wenn ihr Anteil nehmen wollt, prüft bitte vorher für euch, ob ihr das tut, weil ihr es nicht aushaltet, dass ich jetzt emotional bin, oder ob es wirkliche echte Anteilnahme ist. Und das war spannend, weil es hat tatsächlich manche dann im System halt irritiert, dass ich gesagt habe, hier, bleibt doch erstmal bitte bei euch und guckt, ob überhaupt, ob ihr das jetzt für mich macht, dann macht's gern. Oder ob ihr es für euch macht, weil ihr dann euch wieder als toller Helfer oder dergleichen fühlen könnt und dann lasst bitte bleiben.
Ja. Ja, aber dann gibt es eben die anderen, die bieten eben nicht die helfende Seite an, die bieten permanent die Opferseite dann an und laden andere Leute ein, dann für sie was zu tun oder Mitleid zu haben oder sie zu unterstützen. Und beides eher Kriterien für, sagen wir mal, nicht so eine günstige Entwicklung. Aber da ich mehr auf so Muster achte, auf Sprachmuster, stelle ich diese Grundmuster häufig immer wieder fest, insbesondere in den Systemen, die miteinander irgendwelche Schwierigkeiten haben und ausbilden, wo dann häufig auch gerungen wird, wer ist Opfer und wer ist Täter von wem? Ja, wer hat die Schuld? Wer ist der Verursacher, die Verursacherin? Sondern das finde ich immer wieder spannend, gar nicht so sehr diese großartigen Sachen, wo alles so klar ist, aber wie kommt das so subtil daher? Das finde ich immer wieder spannend, dass da auch am Anfang dann häufig so ein, ja, so ein Missverstehen oder eine gewisse Vorsicht ausgelegt wird oder dass man merkt, irgendwas halt stimmt nicht so. Viele können das ja nicht sofort, das meine ich gar nicht abfällig, so durchschauen und so klar sehen aus mehreren Perspektiven. Ich habe da, glaube ich, ziemlich viel Übung drin. Die spüren das eher, dass man sich in der Gegenwart eher nicht so wohl fühlt. Also ein anderes Beispiel noch von einem Freund von mir, der hat eine sehr ambivalente Geschichte mit seinem Schwiegervater. Der ist, glaube ich, 80 geworden, da war so Feier. Und dann wollte er erst gar nicht mit, weil er weiß, das ist für ihn eine absolute Herausforderung. Seine Frau und die anderen da in der Familie, die stützen den immer und geben dem halt recht. Und dann ist er doch mitgefahren und hat mir dann hinterher erzählt, auch nach 10 Minuten hatte ich das Gefühl, ich werde verrückt. Und dann hat er da irgendwas erzählt über irgendeinen, weiß ich nicht, Künstler, über Beuys hat er halt was gesagt und hat gesagt, dass Beuys da und da war in der Stadt und er hat das und das gemacht. Und dann kam der Schwiegervater sofort mit Bewertung. Ha, der Beuys, das war überhaupt nichts Großes, was der gemacht hat und so weiter. Also es wurde sofort bewertet, abgewertet. Und alles, was er dann weiter sagte, ja, aber der hat doch da, wo, gnadenlos, ja, wurde gnadenlos alles, was Beuys gemacht hat, abgewertet. Er konnte das dann natürlich nicht mehr gut halten, dass das mit ihm nichts zu tun hat, ja, dass er sich da halt abgewertet gefühlt hat und hat das dann nachher sein gelassen, weil früher ist er dann schon mal aus der Haut gefahren und das ist so spannend, ne, dass dann andere ihren eigenen Selbstwert, sage ich mal, dann jede Chance nutzen und dann was anderes abwerten, aber eigentlich qualifizieren sie sich selbst ab. Aber das hat dann da auf dieser Beziehungsebene zu meinem Freund ganz ungünstige Auswirkungen. Dann im sozialen System, die Frau von ihm kommt dann in Loyalitätsschwierigkeiten. die hängt doch irgendwie, die kennt ihren Vater, die sieht das eben nicht so, bei der wirkt das nicht so. Die denkt, das ist ein alter Mann, warum regst du dich da so auf? Also das, und so zieht das manchmal so ruckzuck ein und kann dann auch zu unangenehmen Folgewirkungen führen. Ja, das ist so mein Faible, wo ich dann immer gern drauf achte, auch in meinen Arbeitsaufträgen. Welche Kommunikationsmuster legen die Leute zu Beginn an und wo komme ich dann möglicherweise rein? Also will ich überhaupt als Berater oder Therapeut jetzt zum Retter gemacht werden, wenn wir mal in dem Jargon bleiben? Natürlich sehr verführerisch erstmal die Nummer.
Ja, solange bis du es halt nicht bringst, KD.
Ja, und man bringt es in dieser Beziehungskonstellation immer irgendwann nicht.
Ja, und deswegen ist ja immer, sage ich in vielen Beratungsgesprächen, wenn die Leute auch überlegen, ich weiß ja gar nicht, ob das mein Ziel sein kann oder jenes, sage ich immer, Wunschliste dürfen sie so vollpacken, wie sie wollen, enttäuschen tue ich früher, also tue ich schon früh genug, um da einfach auch gleich so immer die ganzen Einladungen in den Rettermodus zu gehen, beiseite zu spielen und einfach zu sagen, hatte ich ja auch schon mehrfach hier zitiert, das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantastbar. Ja, und das möchte ich ja niemandem nehmen.
Genau. Ja, sehr schöner Satz, dem stimme ich zu. Du hattest vorhin gesagt, du hättest zwei Themen. Mhm. Jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen schon bei der KI, haben wir uns heute ein bisschen festgesetzt. Magst du das andere Thema noch ansprechen oder wollen wir uns das aufheben?
Nö, wir können das ruhig ansprechen. Wir haben ja noch ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, Puffer, bis wir unsere regulären 60 Minuten plus minus voll haben. Ich war auf einem Klassentreffen kürzlich, 20-Jähriges, wo ich auch wieder festgestellt habe, ich will jetzt nicht sagen, wie alt ich bin, da wirst du vermutlich gleich schmunzeln, weil du ja nochmal eine ganze Ecke mehr Lebenserfahrung gesammelt hast, aber wo ich mir denke, ich bin jetzt länger aus der Schule raus, als ich beim Verlassen der Schule alt war. Und dann kam ich so zum Klassentreffen. Ich war tatsächlich vorher so ein bisschen aufgeregt, weil ich mich auch gefragt habe, wie sehr zieht es mich jetzt irgendwie in so ein früheres Ich von mir herein, weil ich mich zumindest daran erinnere, dass ich mit 18, ich will nicht sagen ganz anders unterwegs war, aber doch anders unterwegs war als heute und ich mich auf der einen Seite gefühlt weiterentwickelt habe und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, und das war auf jeden Fall mit einer Ambivalenz für mich schon verbunden, gehe ich da jetzt wirklich zum Klassentreffen hin, und ich war kurz davor, einfach auch vorher zu sagen, nee, ich bleibe auf dem Hotelzimmer, ich lasse es gut sein. Hab dann aber nochmal geschaut, was brauche ich jetzt, um da doch gut hingehen zu können. Hab also nochmal eine Runde Körpertherapie gemacht und so weiter und so fort. Bin dann später hin. Und das Faszinierende war, salopp gesprochen, dass eigentlich alle so aussahen wie vor 20 Jahren. Also ich glaube, ich war auch beim 10-jährigen Klassentreffen 2015 dabei. Das habe ich dann zumindest nochmal rekonstruieren können. Aber manche davon hatte ich auch wirklich 20 Jahre nicht gesehen, und es ist wirklich sehr eindrucksvoll, dass eigentlich viele noch genauso aussahen wie damals. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt meinen Bart heute abrasiere, sehe ich vielleicht auch noch so fast genauso aus wie damals. Aber das war wirklich faszinierend. Also jetzt nicht nur im Sinne von der Projektion oder dergleichen, sondern wirklich, ich hätte gesagt, wir müssen mal Fotos machen und dann die Fotos nebeneinander legen, weil wirklich viele einfach noch immens jung geblieben sind, obwohl wir jetzt ja alle, sag ich mal, mehr oder minder auf die 40 zugehen.
Vielleicht ein Phänomen des Ostens.
Vielleicht. Ich habe tatsächlich auch ein schönes, quasi ostdeutsches Jägerschnitzel gegessen, im Sinne von panierte Jagdwurst mit Nudeln und Tomatensauce, ein Leibgericht meiner Kindheit. Das gab es da in der Gaststätte, in der wir waren.
Ach ja.
Ja, vielleicht sind solche, sage ich mal, Besonderheiten, die dann tatsächlich dort nachwirken. Ja, vielleicht waren es auch einfach nur gute Gene, die da die meisten irgendwie erwischt haben, oder gute und günstige Umstände. Aber es war einfach mega faszinierend. Ne? 20 Jahre vergangen seit dem Abi und die Leute sehen zumindest jetzt auf den ersten Blick noch genauso aus wie damals. Hat mich echt überrascht. Aber vielleicht ist es dann mit 50 anders oder mit 60, oder vielleicht bleibt es auch ewig so. Weiß nicht, wie das bei Klassentreffen bei dir in der Vergangenheit war, sofern du dort mal auf welchen warst.
Ja, ich war einmal. Also, ich habe mir beim Zuhören ging mir gerade so ein paar Fragen durch den Kopf. Das heißt, können wir überhaupt wirklich Unterschiede sehen bei Menschen, die wir kennen? Ja, also ich glaube schon, dass die sich natürlich halt verändert haben. Die sind natürlich älter geworden. Ich glaube nicht, dass die alle noch die gleiche Figur hatten, sondern
doch,
doch
schon.
Auch. Auch ja, schon. Ja, okay,
ja, ja.
Gut. Dann höre ich auf.
Weitestgehend.
Okay, gut, dann höre ich auf mit meinen Theorien. Aber ja, also bei mir war das so, ich habe die wiedererkannt, ich habe durchaus Veränderungen festgestellt. Und zwar glaube ich, dass man in gewissen Gesichtern Leidensgeschichten sehen konnte, die sich da eingegraben haben, wo sowas, ich sag mal, jetzt was Frisches, nicht im Sinne von jung, aber sowas Frisches, Unbeschwertes, hatte sich bei einigen verloren. Bei anderen ist das vielleicht noch stärker geworden, so ein Zug. Ja, und habe auch ganz viele Ähnlichkeiten entdeckt. Also so wie sie früher die Welt gesehen haben, sage ich mal, die Dinge, so haben sie es heute irgendwie auch gesehen. Dann nur mit Familie und Kindern oder wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Das fand ich ganz interessant. Und ich höre selbst auch immer, also ich bin natürlich älter geworden, das ist mir klar, aber ich höre von ganz vielen, die mich seit vielen Jahren mal wiedersehen, du siehst noch genauso aus wie damals. Also von daher, ich liege ja auch ganz nah zur ehemaligen Zonengrenze. Erfurt ist nicht so weit weg von mir, von daher vielleicht liegt es daran, Robert.
Ja, oder vielleicht hast du einfach doch ganz gut auf dich Acht gegeben über all die Zeit.
Das könnte sein, obwohl ich das nicht ganz so bestätigen kann in allen Dingen, aber vielleicht liegt es auch mehr an der psychischen Regulation, die sich immer wieder einstellt. Ich kann mich gerade erinnern an eine Situation, da war ich in Düsseldorf, war ich mit einem Kollegen essen. Und da waren wir in einem Lokal und dann bediente uns, sagen wir mal, eine junge Frau, also wobei die vielleicht gerade so den Mädchenstatus hinter sich halt gelassen hat, weiß nicht, wie alt die war, 19 vielleicht, 20. Und die hatte also so in der Ansprache und von der Wirkung her löste sie so ganz viel Angenehmes aus und so, wie man früher in Romanen den Ausdruck taufrisch lesen würde zu solchen Frauen, so, also so ganz rein und keine Verzerrung, freundlich, liebevolle Ausdruck und so weiter. Und dann sagte mein Freund irgendwann zu mir, die würde ich gern nochmal, sag mal, in 20, in 25 Jahren sehen, wenn die ganzen auch harten Lebenserfahrungen eingedrungen ist, wie dann ihre Ausstrahlung ist.
Ist ja auch ein hartes Statement, finde ich schon fast. Allen voran, weil es ja tatsächlich manche Menschen gibt, die, also ich will nicht sagen vom Glück geküsst sind, aber die gibt es ja auch, die ja gar nicht so viele große Herausforderungen haben oder mit den Herausforderungen konstruktiv umgehen oder ja diese harten Herausforderungen haben und dann aber mit dem, was passiert ist, letztendlich konstruktiv umgehen und die ja dann auch nochmal vielleicht eine ganz andere Ausstrahlung entwickeln. Also da sehe ich zumindest jetzt so ein breiteres Prisma an möglichen Ausstrahlungen, die dann ja zustande kommen können, 20 Jahre später.
Absolut. Nur du musst dazu wissen, wir hatten gerade einen Workshop, wo es um psychische Probleme und Störungen ging. Und deswegen ist die Wahrnehmung dadurch geprägt gewesen. Also wie spiegelt sich das nieder im Gesicht? Und kann ja auch gut sein, dass das gut läuft. Aber angenommen, da kommen ungünstige Beziehungserfahrungen, Probleme, was weiß ich, Streit, vielleicht Gewalterfahrung noch in Beziehung und. Ja, also so eher, wie sich das halt verändert. Das muss jetzt natürlich überhaupt nicht in jedem Fall sein, aber mit unserem Fokus haben wir uns dann natürlich so Fragen gestellt, auch die du gerade gestellt hast. Schlägt sich das nieder? Ändert sich das dann? Hat es überhaupt eine Wirkung nach außen oder sind die Verletzungen dann eher innerlich? Hat das dann Einfluss, wie man Menschen gegenüber tritt? Wird man vorsichtiger, scheuer? Zeigt man die Verletzung? Kann man sich gar nicht dagegen wehren, dass andere einen als verletztes Wesen ansehen? Und. Also das wird dann sehr schnell komplex.
Würde ich sagen, spannend. Also spannendes Thema wäre, glaube ich, eins, das könnten wir nochmal separat diskutieren. Ich will nicht sagen automatisch in unserer nächsten Folge, aber vielleicht zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. Wir kehren ja immer wieder zu den Themen, wenn sie dann entsprechend an der Zeit sind.
Gut.
Das sollte jetzt kein abrupter Abbruch sein, KD, aber ich hatte das Gefühl, wenn wir da jetzt noch eintauchen, dann machen wir aus der Folge 1,5 Stunden und ich meine, von meiner Seite aus könnten wir das tun, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt an diese knappe Stunde gut gewöhnt. Aber falls du noch abschließende Worte hast, oder noch Punkte, gerade auch zum Thema Klassentreffen oder wie verändern sich Menschen über die Zeit, von meiner Seite aus gern.
Ich habe keine abschließenden Worte mehr. Nein, ich habe heute keine abschließenden Worte mehr. Ich freue mich über die schöne Sonne und den Frühling und das Austreiben der Knospen und Blätter.
Gut, und dann wünschen wir einfach, glaube ich, allen Zuhörern und Zuhörern eine gute Frühlingszeit und ebenso Sonnenstrahlen, wie wir sie hier gerade erleben. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, Robert.
Tschüss, Kadi.